Afrikanische Frauen leisten in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kunst und Aktivismus Außergewöhnliches. Und sie werden dabei häufig international zu wenig wahrgenommen. Professorin Claude-Helene Meyer forscht unter anderem zu interkultureller Psychologie, Genderfragen und afrikanischen Kontexten, was sie zu einer idealen Gesprächspartnerin macht. Sie ist eine international renommierte Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie sowie psychologische Beraterin und forscht unter anderem eben zur Psychobiografie bekannter Persönlichkeiten. Im heutigen Podcast-Gespräch vertiefen wir uns zur Kraft und zum Wirken afrikanischer Topfrauen, die sich politisch, ökonomisch sowie sozial sehr aktiv gesellschaftlich einbringen. Wir sprechen unter anderem über die bereits verstorbene Winnie Mandela sowie über zwei noch sehr aktive Frauen, Graca Machel, die dritte Frau Nelson Mandelas, die in zwei afrikanischen Ländern First Lady war, und Bethlehem Alemu, die als Unternehmerin wirkt und mit Schuhen aus Autoreifen ihr erstes soziales Engagement startete. All diese afrikanischen Frauen zeichnet aus, dass sie sich pro-gesellschaftlich engagieren, Veränderungen stets anstoßen und immer wieder den Kampf aufnehmen, zum Beispiel auch bei Rückschlägen. Und dies immer mit Blick auf soziale Wertorientierung und nicht auf das eigene Ego. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hallihallo, liebe Claude, herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. Ich hatte viel Vorfreude auf dich und auf unser Thema, weil ich finde, es ist ein Thema afrikanische Topfrauen. Da kenne ich mich A überhaupt nicht aus und B weiß ich, dass du da eine enorme Expertise hast.
Ja, vielen Dank. Liebe Claudia, ich freue mich sehr, mal wieder bei dir im Podcast zu sein.
Claude, ich steige gleich ein in die erste Frage. Oder hast du für mich erst noch mal eine Frage, einen Wunsch, eine Anregung, eine Beschwerde?
Nein, danke. Alles wunderbar. Wir können direkt einsteigen.
Ja gut, dann starte ich auch gleich mit meiner ersten Frage. Claude, du hast viel zu afrikanischen Topfrauen geforscht. Warum war es dir ein Anliegen, gerade sie sichtbar zu machen?
Ja, das war mir ein total wichtiges Anliegen, denn wir kennen aus der Wissenschaft also sehr viele afrikanische Männer und auch natürlich aus der Politik und aus der Ökonomie, aber wir kennen nicht so viele afrikanische Frauen. Und die wenigsten Menschen in Europa wissen, dass zum Beispiel in Südafrika 37% der Top-Besetzungen in Unternehmen Frauen sind, wohingegen es in Deutschland nur 5 sind. Und ich dachte, da ich ja oft mal so eine Brücke zwischen Europa und auch dem südlichen Afrika bilde, bringe ich doch mal die Frauen des südlichen Afrika in Politik, aber natürlich auch in Ökonomie mehr ins Gespräch.
Ich finde das total spannend. 37% zu 5%. Wow, da haben wir ja wirklich noch was zu lernen und auch noch eine Riesenchance, uns nach oben zu entwickeln. Claude, was oder welche Kriterien legst du denn an, wenn du dir dazu Frauen auswählst, die du näher beleuchten möchtest? Geht es dir da eher um Innovation oder vielleicht Widerstand oder kulturelle Prägung oder irgendwas anderes? Was ist für dich so der Kasus Knaxus, wo du sagst, da möchte ich ansetzen, das ist mir wichtig?
Genau, also es gibt eigentlich zwei Ansätze und der eine ist ein politischer, weil ich finde, Frauen sind zu wenig in der Politik vertreten, also nicht nur im südlichen Afrika, überall. Und deswegen habe ich mir gerne politische Frauen herausgesucht. Und gut, im afrikanischen Kontext sind die Politikerinnen oftmals auch im Widerstand gewesen, also gegen Kolonialherrschaft oder Imperialismus oder aber auch Apartheid. Und dann habe ich mir aber auch Frauen ausgesucht, ja, die besonders ökonomisch aktiv geworden sind. Und das war mir beides sehr wichtig, denn ich glaube, dass wir viel mehr Frauen Vorbilder brauchen, ja, die wirklich erfolgreich sind, wo wir uns darüber bewusst werden, dass diese Frauen sehr erfolgreich sind. Denn wenn wir heute im afrikanischen Kontext Frauen befragen, was sind eigentlich ihre politischen und ökonomischen Vorbilder, dann sagen die Frauen meistens, es sind ihre Mütter oder ihre Tanten oder Menschen aus der Familie, aber es sind nie sozusagen öffentliche Frauen, die auch zum Vorbild geworden sind. Also das kommt erst in zweiter Reihe und ich finde, das ist wichtig, dass wir die auch sehen.
Mhm. Weil du jetzt gleich diese erfolgreichen Vorbilder angesprochen hast, das bringt mich gleich zu diesen Erfolgsnarrativen. Wir haben ja im westlichen Bereich oder so mal ja der westlichen Weltkugel haben wir so Erfolgsnarrative. Die werden ja wahrscheinlich in Südafrika ganz andere sein, weil es ja historisch, kulturell und sozial ganz andere Kontexte sind, in denen man sich bewegt. Was sind denn da so die Unterschiede, wenn wir es mal zu westlichen Erfolgsnarrativen, gerade bei Frauen, anschauen?
Ja, also ich muss sagen, ganz, ganz wichtiger Punkt ist wirklich der Widerstand gegen die Kolonialzeit, gegen die koloniale Herrschaft. Wirklich also historisch bedenkter Widerstand, sagen wir es mal so. Und das ist oftmals ein Start in ein Erfolgsnarrativ, das sich dann später in Politikerinnen oder aktive Frauen auf sozialer Ebene oder aber auch auf ökonomischer Ebene dann verfestigt. Und ja, die Narrative fangen im Widerstand an und enden dann sozusagen in einem ja Pro für die Gesellschaft und für die Frauen in den Gesellschaften, aber auch für natürlich die Männer oder die Gesamtgesellschaften. Das ist ein total wichtiger Punkt, den kennen wir auch aus westlichen Gesellschaften, aber hier ist er eigentlich unumgänglich. Also auch zum Beispiel in den Erfolgsnarrativen von Afrikaans sprechenden weißen Personen, ja, die ja eigentlich die ursprünglichen Unterdrücker hier gewesen sind, wenn ich das mal so sagen darf. Auch da sind die Erfolgsnarrative oftmals Personen, die im weißen Widerstand gegen die Apartheidsregierung waren. Auch da sind es oftmals Frauen gewesen.
Viele dieser Frauen, die mussten sich ja bestimmt und gewiss gegen männliche dominierende Strukturen auch behaupten. Was für, sagen wir mal, Strategien, also vielleicht gerne auch psychologische Strategien und vor allem Resilienzfaktoren, verfügen denn diese Frauen, dass sie sich gegen diese männlich dominierten Strukturen so gut behaupten können?
Also was wir oftmals sehen, ist, dass diese Frauen, die wir untersucht haben, also wie zum Beispiel Winnie Mandela oder aber auch Graça Machel, die sind oftmals nur mit ihren Müttern aufgewachsen. Also die Väter waren absent oder sind, ja, also durch Arbeit oder aber auch sind auch früh verstorben oder waren einfach, ja, nicht anwesend, ja. Und das ist ein echt interessanter Faktor, meine ich, denn den sehen wir auch oftmals bei westlichen männlichen, sehr erfolgreichen Menschen, dass die Väter gefehlt haben oder auch bei Philosophen. Und hier bei den Frauen ist das ähnlich. Und ein wichtiger Aspekt war, dass sie für ihre Familien sozusagen oder ihre Mütter unterstützt haben, gesehen haben, dass ihre Mütter ohne die Väter klarkommen mussten und dann oftmals auch eine männliche Rolle in den Familien einnehmen mussten, wo sie zum Beispiel relativ früh arbeiten mussten, wo sie mit Geld heranbringen mussten, wo sie die Familien unterstützen mussten. Und dann hatten diese Frauen also als Resilienzfaktoren im Äußeren ganz, ganz starken Familienzusammenhalt. Also die hatten Geschwister, die zum Beispiel zusammengelegt haben, für ihre Bildung gezahlt haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also zum Beispiel, wenn wir bei Graça Machel, die ja in Mosambik geboren ist, da haben die Geschwister, die älteren Geschwister zusammengelegt, dass sie zur Schule gehen konnte als Mädchen oder als Frau. Und das war ein Riesenresilienzfaktor und deswegen hat sie sich jetzt später dann auch in ihrer Karriere politisch sehr, sehr dafür eingesetzt, dass Frauen und Kinder, also Mädchen, mehr Bildung bekommen, zum Beispiel. Ne? Und das war total wichtig. Und dann muss man aber auch sagen, es gibt zwei Zweige bei diesen Frauen. Die einen Frauen, die waren sehr politisch aktiv im Widerstand und dann aber im intellektuellen Widerstand tätig und haben intellektuell gewirkt, sozusagen andere rekrutiert. ja, andere, also Aufklärung betrieben, was eigentlich in der Gesellschaft los ist, andere motiviert einzusteigen. Das war so die eine Seite dieser Frauen. Und dann gibt es aber auch natürlich die Frauen, die wirklich im bewaffneten Kampf waren. Also wie zum Beispiel Winnie Mandela, die kommt aus einem sehr radikalen, politisch aktiven Kampf, wo sie auch wirklich kämpferisch aktiv war. Mhm. Also körperlich kämpferisch aktiv war. Das gibt es auf jeden Fall auch. Es gibt beide Seiten.
Ich höre da jetzt so raus bei dir, Claude, dass bei diesen Damen die Tradition und die Moderne Hand in Hand geht.
Weil Tradition, auf jeden Fall.
Ja, Tradition einmal das aus der Familie und wo man herkommt, die Wurzeln. Und dann eben auch zukunftsorientiert und auch ein bisschen rebellisch zu sein, wie du sagst, sich bewaffnen und vielleicht auch in den Austausch, in den Konflikt direkt reinzugehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen das rebellische Element, denn zum Beispiel Graça Machel, die ist dann von ihrer Familie finanziert und mit Stipendium nach Portugal gegangen und hat dort einen Studienplatz bekommen und hat dort studiert, konnte aber dann das Studium auch nicht beenden, weil sie in die Rebellion gegangen ist gegen ja die portugiesische Macht sozusagen, auch dort, und ist dann in den Untergrund auch gegangen und dann wieder zurückgekommen auf den afrikanischen Kontinent. Und die Rebellion sozusagen hat sie nicht im System der Bildung behalten in Europa, sondern hat sie rauskatapultiert und sie hat dann andere Wege gesucht, um ihren Weg zu gehen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Also rebellisch unangepasst. Absolut unangepasst.
Claude, du hast jetzt schon einige Damen genannt. Welche ist denn die Frau oder könntest du uns eine der Frauen näher vorstellen, die dich besonders berührt hat oder dass du dann auch mal nochmal beleuchtest, was deine Sicht auf sie ist, was sie zu etwas absolut Besonderem macht?
Also es gibt eigentlich drei Frauen, die mir besonders am Herzen liegen, aber ich sage mal Graça Machel, das war ja die dritte Ehefrau von Nelson Mandela. Und sie war vorher mit Machel, also dem Freiheitskämpfer in Mosambik, verheiratet. Sie kam ursprünglich aus Mosambik und war als einzige Frau, glaube ich, der Welt zweimal First Lady. Ja, mit zwei unterschiedlichen Männern. Ihr erster Mann ist ja bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Sie hat dann später Nelson Mandela geheiratet, nachdem er sich von Winnie Mandela ja getrennt hatte. Und ich glaube, er hat sie an seinem 80. Geburtstag geheiratet. Sie war wesentlich jünger und sie lebt auch noch. Und naja, viele Menschen haben oft gesagt, bei Frauen in herausragenden Positionen, die Frauen sind eigentlich nur in ihre Position über die Männer gekommen. Und das ist absolut nicht wahr für Graça Machel. Also es gibt vielleicht Frauen, bei denen das so war, aber für sie ist das absolut nicht der Fall, denn sie hatte ihre eigene Karriere vorher. Hat eine Karriere im Bildungsministerium auch gemacht. In Mosambik hat die dann aufgegeben, um mehr zu bewirken. Aber auch ihre Karriere im Bildungsministerium hat wirklich verursacht sozusagen, dass zwei Drittel der Frauen und Mädchen in Mosambik Bildung bekommen haben. Was ein wahnsinniger Erfolg zum Beispiel schon da war auf der Bildungsebene. Und dann hat sie aber auch eine wahnsinnige Karriere gemacht in Südafrika, was ja als Frau, die aus einem anderen Land kommt, erstmal nicht so einfach ist. Also sie hatte unheimliche Widerstände zu überwinden, First Lady in Südafrika zu werden mit einem mosambikanischen Hintergrund, und hat dann mit Nelson Mandela zusammen zum Beispiel Bildungssysteme auch in Südafrika aufgebaut, hat sich für Frauen besonders eingesetzt und auch zum Beispiel für Kinder und auch Krankenhäuser mit aufgebaut, und hat im Prinzip Nelson Mandela auf seiner nicht radikalen Art und Weise im Alter unterstützt, seine Politik durchzusetzen. Und auch darüber hinaus ist sie dann, naja, hat ganz, ganz viele Ehrungen erhalten. Und auch in der Bildungslandschaft Südafrikas hat sie ganz viele unterschiedliche Positionen besetzt, ihre eigene Organisation gegründet, die dann besonders sozial aktiv war im südlichen Afrika, grenzübergreifend. Das war schon sehr, sehr herausragend, und bis heute ist sie noch aktiv.
Bewundernswert. Gibt es denn bei diesen Frauen so ein gemeinsames Muster, also zum Beispiel in ihrer Biografie, dass man sagt, sie haben ungefähr die gleiche Bildung oder ein gleiches Mentoring gehabt durch die Familie oder sind durch ihre Familie besonders geprägt, oder vielleicht haben sie sogar irgendwelche Schlüsselereignisse erlebt, die sich decken bei der einen oder anderen Dame?
Gemein ist ihnen allen, dass sie aus absolut verarmten Familien kommen. Ganz arm Familien aus ländlichen Gebieten, nicht unbedingt aus städtischen, und dass sie wirklich sich aus dieser Situation herausgearbeitet haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsmerkmale, aufgrund ihrer Resilienz, aufgrund ihrer, sagen wir mal, ihres Intellektes und ihrer Fähigkeiten, Situationen wahrzunehmen, wo sie sich einbringen konnten und wo sie gedacht haben, sie wollen sich für das Bessere, für ihre eigenen Kulturen einsetzen. Also das ist ihnen allen gemein. Und dass sie sich dann im Laufe ihrer Karriere immer wieder neu für die eingesetzt haben, wo sie herkommen.
Mhm.
Also für die wirklichen, die Armen sozusagen, die wirklich diese Hilfe brauchen auf finanzieller Ebene, aber auch auf, Wertorientierung zu verändern, auf der Ebene, dass Frauen eben zur Schule gehen sollen und so weiter. Und dann aber auch sich dafür eingesetzt haben, dass diese Menschen Arbeit bekommen und Bildung bekommen.
Mhm.
Und da gibt es die Bethlehem Alemu, die kommt ursprünglich eben aus Äthiopien. Die ist ein anderes Beispiel. Kommt auch aus ganz armen Verhältnissen in Äthiopien, hat sich hochgearbeitet und hat eine Vision entwickelt, dass sie irgendwann in ihrem Leben die Menschen anstellen möchte, die um sie herum nie Arbeit hatten und nie eine Vision hatten. Und das war echt herausragend. Und sie hat dann irgendwann angefangen, unternehmerisch tätig zu werden. Sie hat dann ein Unternehmen aufgebaut, aus Schuhreifen, also aus Reifen, aus Autoreifen Schuhe zu machen, und Sandalen, ihre eigene Schuhmarke entwickelt, hat die Leute wirklich aus ihrer Umgebung angestellt, sie dabei zu unterstützen, und ist eine wichtige Schuhmarke in Äthiopien geworden und hat die dann auch über die Grenzen Äthiopiens heraus verkauft und hat sich dann gedacht, ach, warum soll ich eigentlich nur bei Schuhen bleiben? Hat die Schuhe dann aber erst noch verbessert, also von den Autoreifen weg sozusagen Qualitätsschuhe auch angefangen zu entwickeln und hat dann auch Cafés aufgemacht. Hat gesagt, warum sollen wir aus Äthiopien immer nur unseren Kaffee exportieren? Wir wollen selber unser Kaffee trinken und deswegen behalte ich unseren Kaffee im Land und mache Cafés auf, wo die Menschen aus unserem Land Kaffee trinken können und auch wiederum mit den Menschen aus den Orten, wo sie herkam. Und das finde ich herausragend, das verbindet alle, dass sie versucht haben, das Leben der Menschen da besser zu machen, wo sie herkommen.
Mhm. Du, das klingt für mich danach, dass diese Frauen nicht nur alle sehr visionär stark waren, sondern dass sie tatsächlich viel Energie hatten, weil ich denke, sie mussten ja bestimmt auch mit Stereotypen und mit Vorurteilen umgehen, gerade die Frauen immer wieder gegenübergeschmissen werden. Sondern sie mussten ja auch viel Kraft aufbringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei denen immer alles so easy peasy ging, sondern ich denke, dass sie enorm viel Energie und Kraft brauchten, für das sie sich einsetzen mussten, um ihre Visionen auch lebbar zu machen, um die Ambition tatsächlich auch umsetzen zu können. Was denkst du denn, was sind so die typischen Stärken oder welche Stärken spielen denn die stärkste und die größte Rolle bei diesen Frauen?
Also ich glaube erstmal die Evaluation des Umfelds, die Analyse, also zu merken, okay, hier läuft irgendwas nicht richtig, wenn alle nichts zu essen haben. Mhm. Also diese Wahrnehmung dafür zu schärfen, es gibt irgendwie noch was anderes außer meinem Umfeld. Und das ist herausragend, meiner Meinung nach. Denn erstmal das Umfeld so wahrzunehmen, wie es ist, es zu analysieren, es kritisch zu hinterfragen. Und kritisch zu hinterfragen, ist das okay, was hier passiert? Und warum geht es anderen in anderen Vierteln besser? Und dann zu sehen, die Anknüpfung, wie kommen wir dorthin? Also ja, die Analyse zu machen, was machen die anders? Und ja, wie kommen wir dahin? Wie können wir sozusagen eine Application machen von dem, was wir wissen, so dass es uns im Nachhinein besser geht, eine Anwendungsorientierung zu haben, eine praktische Umsetzungsfähigkeit zu sehen, okay, hier gibt es massenweise Autoreifen.
Mhm.
Viele Leute können sich keine guten Schuhe leisten. Machen wir doch unsere Schuhe erstmal daraus und schaffen Arbeit und wir können hinterher alle Schuhe tragen.
Mhm.
Und irgendwann haben wir genug Geld, um unsere Qualität der Schuhe zu verbessern. Und diese Schritte sozusagen analytisch vordenken zu können, das ist den allgemein bewusst.
Mhm. Es klingt für mich auch nach einer gewissen Innovationsfähigkeit und Kreativität.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Wie bewertest du denn die Rolle von afrikanischen des afrikanischen Feminismus oder auch von Frauennetzwerken? Wie stark ist die Rolle für Frauen im afrikanischen Bereich, gerade in diesen, ja, durch Netzwerken, Kooperation, Co-Kreativität? Was meinst du?
Ist total wichtig. Also wir sehen, dass es gibt sehr viele Netzwerke für Frauen im südlichen Afrika. Ich muss sagen, in Ostafrika oder auch im äthiopischen Kontext ist es nochmal anders als in Südafrika. Denn in Südafrika kämpfen wir immer damit, dass die Frauen sich über die unterschiedlichen kulturellen oder von außen definierten Rassengruppen nicht unbedingt so zusammenschließen. Und dann, dass das Rassekriterium gerade in Südafrika oftmals sozusagen eine Grenze setzt, ja, für die Kollaboration von Frauen. Das sehen wir und da arbeiten wir dran, dass das weniger wird und dass sie mehr über diese kulturellen Grenzen auch zusammenarbeiten. Wir sehen es aber in anderen afrikanischen Ländern, diese Netzwerke sind total stark. Wenn Frauen sich zusammenschließen, dann können sie unheimlich viel erreichen und bekommen auch sehr viel Einfluss, auch Männern gegenüber. Oftmals sieht man diesen Einfluss nicht so direkt, weil die traditionellen afrikanischen Strukturen in vielen ethnischen Gruppen eben eher sagen, die Männer müssen nach außen wirken, gerade im politischen Rahmen. Aber wir sehen es immer wieder auch, dass Frauen indirekt wirken auf die Politik, auch auf die männliche, nach außen hin wirken, männliche Politik auch sozusagen im Background sind und die Politik verändern oder aber auch umstimmen. Und wir sehen auch einen Trend dahin, dass Frauen mehr auch im direkten Diskurs aktiv werden, unterstützt werden, aufgenommen werden und sich da auch etablieren, einfach von alleine, weil sie oftmals ein wahnsinniges Durchhaltevermögen haben.
Mhm. Enorm. Wie könnten denn Medien, Politik oder auch die Wissenschaft dazu beitragen, dass diese Frauen noch mehr Sicherheit bzw. Sichtbarkeit und auch Anerkennung erfahren?
Also es wäre natürlich schön, wenn die Politik auch mal die Frauen mehr in den Blick nehmen würde und natürlich auch die Medien diese Frauen auch von ihrer positiven Seite viel mehr in den Mainstream-Medien darstellen werden. Also wir sehen sie natürlich auf Instagram und auf LinkedIn und wir sehen sie in bestimmten sozialen Medien, aber natürlich nicht unbedingt in den Mainstream-Medien. Also ich glaube, in Europa sind diese Namen zwar vielleicht mal gehört worden, aber die Leute wissen nicht unbedingt, was mit denen verbunden ist und wie sie auch Politik oder Ökonomie im afrikanischen Kontext diese bewegen oder auch verändern und verbessern. Und es wäre sehr schön, wenn die Mainstream-Medien diese Frauen auch mal promoten würden.
Mhm, Wie gehst du denn methodisch vor, wenn du diese Frauen also einmal identifizierst und wie du dann auch ihre Geschichte erforschst? Was ist so dein methodisches, strukturiertes Vorgehen?
Also erstmal gucke ich so, wer mich insgesamt so interessiert an den Frauen. Und dann, wenn ich jemanden gefunden habe, dann fange ich an zu lesen. Erstmal schaue ich, was gibt es für biografische Schriften zu den Frauen? Was haben die selber verfasst und was haben sie sozusagen, wann war das Erste, was sie öffentlich kundgetan haben? Also zum Beispiel bei Graca Machel waren das viele Schriften zur Bildungspolitik oder dann auch später von der UNESCO. Ja, veröffentlichte Schriften, wo ich dachte, wow, das wusste ich gar nicht, dass sie das veröffentlicht hat, weil das schon lange her ist. Und dann gehe ich sozusagen, arbeite ich mich aus der Historie nach vorne und in die Gegenwart, wenn sie noch leben, auch bis heute. Und zum Teil können wir sie auch natürlich noch identifizieren und auch noch fragen. Also eine Frau, die heißt Ramphele, in Südafrika, die auch sehr bekannt geworden ist im lokalen Umfeld, weil sie sich auch sehr für Politik und Soziales eingesetzt hat. Und ein Student von mir, der konnte sie dann auch befragen.
Mhm.
Ja, also, und hat sie dann befragt, wo sie noch hin will, wie sie das sieht, wie die Medien über sie berichten und so weiter. Also, das sind dann natürlich auch so Möglichkeiten, wie man das Ganze nochmal, ja, über Interviews dann verstärken kann. Und sie hatte zum Beispiel abgelehnt, in einer früheren Forschung für ein Interview bereitzustehen und hatte dieses Interview dann aber angenommen, weil diese Person auch aus der gleichen Region kam wie sie.
Mhm.
Und das sind ja so wichtige Sachen. Also wir kollaborieren dann auch über Forschungsgruppen hinweg mit Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Gruppen, so dass wir dann auch Zugang bekommen natürlich und das auch interkulturell nochmal reflektieren können, was die Personen sagen, von sich geben.
Jetzt hast du gerade erwähnt, dass diese eine Dame schon es abgelehnt hat, in einer ersten Anfrage euch für ein Interview zur Verfügung zu stehen. Wie reagieren denn die Frauen sonst so darauf, wenn sie erfahren, dass ihr ihre Geschichte aufgreift? Also gibt es da besondere Begegnungen oder vielleicht sogar Rückmeldungen von den Damen?
Ja, also leider, Winnie Mandela ist ja verstorben. Da gibt es keine Rückmeldung. Wir hatten aber zum Beispiel dort Kontakt zur Familie. Und die Familie hat die Forschungsanfrage diskutiert und dann kein negatives Ergebnis gegeben, aber auch kein positives. Also es ist dann so im Raum stehen geblieben und war wohl in Ordnung, dass diese Forschung durchgeführt wird. So haben wir es zumindest interpretiert, weil es kein Nein gab oder keine Ablehnung des Ganzen. Aber nach vielen Nachfragen auch ist dazu nicht mehr viel gesagt worden. Mhm. Und das ist natürlich immer etwas offen und nicht so einfach dann zu interpretieren. Aber die Familie sagte, es wäre wohl in Ordnung. Mhm. Aber es gab kein, ja, wir freuen uns da unheimlich drüber. Mhm. Weil natürlich die Familien dann auch manchmal nicht wissen, was kommt hinterher bei raus. Also Winnie Mandela ist ja eine sehr wichtige Person im südafrikanischen Kontext gewesen. Es gibt sehr viele kritische Stimmen zu ihr und es gibt sehr viele positive zu ihr, ja. Und ja, so würde ich die Zurückhaltung interpretieren, dass die Familie vielleicht nicht gerade wusste, was geschrieben wird. Mhm. Und Graca Machel, an die war überhaupt nicht ranzukommen zum Beispiel. Also da gab es nie eine Rückmeldung, obwohl wir viele ihrer Organisationen auch angeschrieben haben.
Mhm. Mhm. Ganz direkt gefragt, Claude, könnte es auch sein, dass diese Frauen so reagieren, wie sie eben reagieren, weil du nicht farbig bist, weil du weiß bist? Könnte das sein?
Also oftmals haben wir gemischte Forschungsteams, die zusammenarbeiten. Und dann machen wir das normalerweise schon so, dass die Personen aus der gleichen Gruppe sozusagen auch anfragen. Mhm. Das ist total wichtig, ja, auch schon aufgrund des Vertrauensfaktors. Und die sagen dann natürlich, wir sind ein Forschungsteam und hier sind unterschiedliche Menschen im Team auch mit drin. Aber das haben wir schon im Blick, dass wir sozusagen kulturangemessen die anfragen. Und ja, aber natürlich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch eine Rolle spielt, weil natürlich auch durch die historischen Gegebenheiten das Vertrauen vielleicht nicht unbedingt gegeben ist, einer weißen Person zu vertrauen, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Gibt es denn afrikanische Forscher oder Forscherinnen, die in dem gleichen Bereich tätig sind wie du, zu Psychobiografien?
Ja, gibt es. Also es gibt einige mittlerweile, also zum Beispiel die, mit denen ich auch oft zusammenarbeite, Rolf van Niekerk ist gerade Professor emeritiert und dann haben wir zum Beispiel noch Paul Fouché, aber es gibt auch unterschiedlichste Studierende, die sich mit den Themen auseinandersetzen und auch gerne Psychobiografie betreiben.
Mhm. Ich würde ganz gerne jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch ein bisschen persönlich bei dir ein bisschen reflektieren, zu dir, zu deiner Person, zu deinem Tun für Psychobiografien. Wenn das für dich in Ordnung ist, Claude.
Klar.
Ja?
Ja, klar.
Was hat dich, Claude, bei der Auseinandersetzung mit diesen Frauen, über die wir gerade gesprochen haben, am meisten überrascht oder auch inspiriert?
Also am meisten überrascht hat mich, glaube ich, dass ich wirklich feststellen konnte, aus was für Verhältnissen sie sich herausgearbeitet haben, ohne sich zu beklagen. Mhm. Ja, also sicher haben die oft gedacht, oh Gott, wie geht's weiter oder so. Aber sagen wir mal, sie haben immer wieder ihren Kampf aufgenommen für die Frauen, für ihr Weiterkommen, für die Politik und immer im Blick auf soziale Wertorientierung. Mhm. Auf soziale Wertorientierung, nicht auf das Ego. Und ich glaube, das ist total wichtig und das hat mich total beeindruckt, weil ich glaube, dass wenn wir westlich geprägt sind, oft auf uns selber gucken und wie kommen wir voran, ja, wo werden wir stehen und so weiter als Einzelperson. Und das, sagen wir mal, versuche ich mir zu eigen zu machen, auch meinen sozialen Beitrag sozusagen zurückzugeben. Und andere mit ins Boot zu holen, die vielleicht nicht meine Ausgangschancen hatten oder haben. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das würde ich sagen, habe ich mir erschlossen, auch mehr in meinem Leben einzubauen. Ja, über diese Psychobiografien. Und die dann auch weiterzuentwickeln und eine Stimme für die auch zu geben, die nicht im westlichen Kontext sind, die nicht aus besonders reichen oder Industrienationen kommen und die auf der globalen Ebene vielleicht auch zu promoten und mit ins Boot zu holen.
Ist auch, finde ich, eine wunderbare Haltung, die du da gerade angesprochen hast. Gerade so diese soziale Wertorientierung, dass man einfach doch auch auf die Gemeinschaft schaut, egal welche Herkunft der Mensch hat, welche Geschlechtes er auch angehört oder welche Couleur er hat. Also, dass man einfach die Diversität auch diesbezüglich betrachtet. Und ich fand auch schön, wo du sagst, sie klagen nicht. Also kein Klagen. Das ist so bei uns Menschen, so nehme ich es zumindest, war so weit verbreitet, dieses Klagen auf hohem Niveau. Und vor allem gerade wir so im westlichen Bereich, die es uns doch in vielen Bereichen wirklich gut geht. Da ist die Klage häufig sehr hoch angesiedelt. Gibt es denn irgendwelche Botschaften oder auch Zitate, die du von diesen Frauen noch mitträgst, wo du sagst, das habe ich von ihr gehört, das hat mich besonders inspiriert und das ist so ein Gedanke, den ich immer noch weiter in mir trage, den ich vielleicht auch ab und zu wiederhole?
Ja, also auf jeden Fall stehen die alle. Ich habe jetzt keine wirklich ganz konkreten Zitate vorm Auge, aber sie stehen alle für Bildung, Bildung, Bildung. Und das finde ich natürlich auch so total wichtig. Und ich finde, also das ist meine Botschaft sozusagen an Zeiten, in denen künstliche Intelligenz besonders wichtig wird, ist das meine Botschaft sozusagen, bei der Bildung zu bleiben und nicht immer nur die KI zu befragen. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit genauso wichtig wie vor 100 Jahren, dass wir einfach weiter dabei bleiben, uns zu bilden, kritische Sichtweisen auf das zu entwickeln, wie wir selber sind, wer wir sind und wo unsere Gesellschaften stehen und das in den Blick zu nehmen. Und ich würde sagen, das ist meine Botschaft auch in Psychobiografien, dass sie uns bilden können, und zur Reflexion und zur kritischen Sichtweise auf ja Lebensentwicklungen und ja ihre sozialen Auswirkungen zu schauen. Ja, das würde ich dem Ganzen sozusagen abgewinnen.
Dankeschön, Claude. Wenn du dir was wünschen dürftest, gehen wir davon aus, ich bin jetzt so eine Art Glücksfee und ich sage, du dürftest dir einen Wunsch äußern oder du dürftest einen Wunsch äußern. Was sollte sich für dich und aus deiner Wahrnehmung in den 10 Jahren für afrikanische Frauen unbedingt verändern?
Also ein Wunsch wäre Frauen an die Macht. Das ist ein globaler Wunsch. Das ist ein globaler Wunsch. Und dann, ja, die Sichtbarkeit zu erhöhen von Frauen in Führungspositionen, wirklich das sichtbar machen und das wertzuschätzen, was Frauen sozusagen in den einzelnen afrikanischen Ländern tun für die Gesellschaft und für die Gemeinschaften und für die Nationen, damit sie sozusagen friedvoll weiter in ihre Zukunft gehen können.
Was denkst du, was können die Einzelnen dafür tun?
Sicherlich Erfolgsnarrative weitergeben über Frauen in Führung, was geklappt hat und nicht, was nicht geklappt hat. Weil oftmals sehen wir in den Forschungen, wo Frauen scheitern oder wo wir die Glass-Ceilings sehen, aber wir sehen nicht und wir schauen nicht, was funktioniert gut. Und das wäre sozusagen ein wichtiges Umdenken, nochmal eher darauf zu gucken, was funktioniert bei Frauen besonders gut, was sind die Erfolgswege und die Erfolgsnarrative und die mehr sozusagen zu teilen mit anderen und nicht das zu teilen, was nicht funktioniert.
Ich habe eher den Eindruck, jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, dass das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dieses eher negativ orientierte, dieses eher nur orientierte daran, was nicht funktioniert hat, dass das, jetzt greife ich mal in eine Schublade hinein, wohl wissend, dass das jetzt ein Klischee ist, dass das eher uns Deutschen angehaftet ist, dieses Verhalten. Siehst du das, du bist jetzt interkulturell ganz anders bewandert als ich, siehst du das interkulturell ähnlich oder würdest du sagen, nee, da gibt es auch andere Kulturen, die auch eher negativ orientiert sind und eher fehlerorientiert denken?
Also ich denke schon, dass es ein wichtiger Aspekt deutscher Kultur ist, eher auf das zu schauen, was nicht funktioniert, um es dann hinterher zu verbessern und Lösungen zu finden. Und es hat ja auch durchaus eine analytische Komponente, zum Teil zumindest. Aber ich würde auch sagen, dass es Deutschen ganz gut tun könnte, vielleicht mehr auf das Positive zu achten und das auch auszudrücken, vor allem anderen gegenüber, oder auch mehr wertzuschätzen. Denn es gibt ja auch viele Studien dazu, die sagen, dass Deutsche nicht so viel loben, nicht so viel das Positive hervorheben wie jetzt zum Beispiel andere Kulturen. Und vielleicht ist es sogar, ja, mehr als nur ein Stereotyp. Also es ist ja zumindest auch wissenschaftlich teilweise belegt. Und das würde ich auch unterstützen, ja, dass man sich da sicherlich von anderen Kulturen absehen kann, Positives in das Blickfeld mehr zu rücken noch.
Also die Perspektive einfach auch mal zu wechseln, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Claude, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du jetzt zu diesen top-afrikanischen Frauen gerne beantwortet hättest, zu deiner Forschung zu diesen Damen? Habe ich irgendwas versäumt?
Nichts versäumt, liebe Claudia, gar nichts.
Ich danke dir, Claude. Du weißt ja, ich beende den Podcast immer mit so einer Art Kaleidoskop. Das heißt, ich formuliere drei Sätze an, du bringst sie zu Ende. Das wäre ganz schön. Die müssen nicht grammatikalisch richtig sein, aber bei dir weiß ich trotzdem, dass es auf jeden Fall so sein wird. Ich wollte es nur erwähnen, weil die Menschen sich manchmal so ein bisschen dann in Zugzwang gesetzt fühlen von mir. Also lass es einfach mal auf dich wirken. Ich beginne. Bist du? Are you ready?
I'm ready.
Claude, Afrika
ist ein wunderbarer Kontinent mit ganz toller Natur und ganz wunderbaren Menschen.
Afrikanische Topfrauen
sind bewundernswert und ich habe viel von ihnen gelernt und ich denke, auch andere könnten sehr, sehr viel davon lernen, wenn sie sich mit ihnen auseinandersetzen würden.
Es ist an der Zeit für
Frauen in Führung, Frauen an die Macht.
Ich danke dir, Claude. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Teilen deines Wissens und deiner Gedanken und dann sage ich einfach mal bis bald.
Danke dir auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?